Ja, ich bin ja hier in einen Segelstrom geraten, der ist ja unglaublich. War schon stolz auf 34 Jahre Ehe, aber das ist ja, kann man heute gar nicht mehr erwähnen. 60 Jahre. Und dann sehen sie noch so glücklich aus, die beiden, ja. Und so zufrieden. Also das war ja mal eine Werbeveranstaltung, die war erste Sahne. Ne? Also ich mache weiter mit der Ehe, wenn das so ist. Ich habe auch festgestellt, die Brautsträuße werden immer größer. Also das ist toll. Es ist eine große Gnade, wenn man so alt werden darf, ihr Lieben. Ja, ihr lacht immer noch, toll. Schön, ich möchte euch heute Morgen ein paar Bilder der Gemeinde vorstellen, weil wir da ein Verständnis bekommen, was Gemeinde Jesu ist. Und das wissen wir alles und wir können uns an viele Erfahrungen erinnern. Aber ein paar biblische Bilder zu sehen, ist auch schön spannend und gibt Aufschluss, wie Gott seine Gemeinde sieht. Und da möchte ich euch ein paar Bilder, die aus dem Neuen Testament so aufgezeichnet sind, heute Morgen vorstellen. Weil euer Thema ja ist meine Gemeinde, mein Zuhause, die Gemeinde Jesu, mein Zuhause. Und wir haben heute den Rainer eingesegnet als zusätzlichen Leiter der Gemeinde. Und deswegen ist es ganz gut, sich mal dann so ein paar Bilder vor Augen zu führen. Ich lese einmal einen Text aus Offenbarung vor, den ich nur als Einstieg nehme, den die meisten sicher gut kennen. Offenbarung 1. 17 bis 20, da haben wir ein göttliches Bild von Gemeinde, das darstellt, wie Jesus seine Gemeinde sieht, und zwar in einem geistlichen Bild, das Johannes der Jünger geschaut hat. Und ich sah, Jesus fiel zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen wird, was das Geheimnis der sieben Sterne ist, die du an meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter. Das betrifft die sieben Sterne, sind Engel, und die sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Und dann kommen sieben Gemeinden dort, die aufgeführt sind. Aber dieser Leuchter hat auch noch sieben Arme. Und Jesus hat so als ein Bild, als ein generales Bild, so den Leuchter als Gemeinde dargestellt, der sowohl leuchtet zur Ehre des lebendigen Gottes als auch zur Orientierung für Menschen. Und im Neuen Testament gibt es verschiedene Bilder. Ich weiß nicht, ob wir die alle heute betrachten, aber ein paar ganz bestimmt. Es gibt vielleicht auch noch mehr. Könnt ihr euch ja mal auf die Suche machen. Das erste Bild, was ich euch vorstellen möchte, ist die Gemeinde als Herde. Übrigens, die Bilder, die Jesus gegeben hat, sind seit 2000 Jahren nachvollziehbar und verständlich. Das muss mal jemand nachmachen. Ja, ein Beispiel heute zu nennen, das man in 2000 Jahren auch noch versteht, das ist genial. Und selbst wenn vielleicht der ein oder andere von euch noch nie eine Herde gesehen hat, aber wisst ihr doch zumindest, was das ist, weil wir sind ja Städter und wir kennen Bürgersteige und wir kennen Ampeln, aber mit der Herde, das ist ja eher der seltene Fall. Aber das ist ein faszinierendes Bild, dass Jesus seine Gemeinde als Herde nimmt und er als Hirten. Und er möchte damit deutlich machen, das ist die Versorgung, die der lebendige Gott seiner Gemeinde zukommen lässt. Das ist etwas Herrliches, wenn du siehst, wie der Hirte seine Gemeinde versorgt, wie er sie bewahrt und wie er sich um sie kümmert, wie er sie mit allem Nötigen versorgt, wie er einen Blick auf sie hat, wie er die Entwicklung der einzelnen Schafe oder der einzelnen Tiere weiß und kennt. Und er weiß genau, was nötig ist und was richtig ist und was für dich und für den Einzelnen richtig ist. Und er versorgt die Herde. Jesus hat gesagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte, und der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Welch ein Vorrecht, zum Volke Gottes zu gehören, zur Herde Gottes. Übrigens, die Herden normalerweise versorgen sich oder die bringen Nachwuchs aus sich selbst hervor. Da wird nicht zugekauft oder getauscht oder auf andere Weise vermehrt, sondern die Herde, da wird man hineingeboren. Und wenn man in eine Herde hineingeboren wird, dann ist das ein großes Vorrecht, dazu zu gehören. Und das ist auch in der Gemeinde Jesu. Da sind Menschen, da sind ein Volk Gottes unterwegs und die sind so lebendig, die sind so fröhlich und die sind so fruchtbar, dass sie sich immer wieder mehr und mehr vermehren. Wer Zeitung gelesen hat, der hat, glaube ich, gestern oder vorgestern gelesen, dass Deutschland jetzt in Bezug auf Vermehrung an die letzte Stelle geraten ist. Und das ist ein wirklich trauriges Bild, wenn man darüber nachdenkt. Eins der reichsten Länder der Erde hat die wenigsten Nachkommen, die aus unserer Mitte hervorgehen. Das ist eine Schande, das ist unvergleichbar. Und das ist auch ein Zeichen unserer geistlichen Armut. Denn da, wo pulsierendes Leben ist, da, wo Menschen, die in der Herde Gottes integriert sind, wo sie versorgt werden mit Geistlichem, mit Natürlichem, mit Menschlichem, mit Göttlichem, da werden sie fruchtbar sein und da werden sie hervorbringen, das, was neu ist. Das hat mit neuen Menschen zu tun, das hat mit Gaben zu tun, das hat mit Stärke zu tun und das ist etwas Wunderbares. Und der Hirte, ihr Lieben, der achtet darauf, der Herr Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Das muss man sich mal vorstellen, welche eine Investition der lebendige Gott für dich und mich investiert hat, dass er sein Leben gelassen hat, auf das wir Leben haben und Teil der Herde Gottes sein dürfen. Und er wacht darüber, er ist der große Hirte. Hier hat er selbst gesagt, er ist der gute Hirte. Später im Hebräerbrief heißt es, er ist der große Hirte. Er ist aus dem Großen, aus dem guten Hirten, ist der Große geworden. Oder Petrus sagt, der Oberhirte, der uns alle führt und der uns alle leitet. Hast du Anteil an der Gemeinde Gottes? Bist du hineingeboren worden? Hast du deine Schuld und deine Sünde einmal dem Herrn Jesus bekannt und hast gesagt, Herr Jesus, hier bin ich. Ich möchte Teil deines Volkes, deiner Herde werden, die du im Blick hast, die du versorgst, die du nährst, die du entwickelst. Immer wieder aufs Neue. Und wenn nicht, dann nutzt diesen heutigen Tag. Verlass diesen Saal nicht mit der Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes. Bleib da und lass uns zusammen beten und den Namen Jesu anrufen. Er ist der gute Hirte und der dich versorgt. Und den Hirtendienst für seine Herde hat er dann auch als Leitungsfunktion eingestellt. Es gibt in der Gemeinde die, die den Hirtendienst tun, die Menschen kennen, die warmherzig sind, die barmherzig sind, die Leute kennen, die Menschen anschauen und wissen, wie es ihnen geht. Das ist eine Gabe, die Menschen haben, die habe ich mich immer gewundert, wie das so ist. Ihr wisst, bei uns zu Hause hat das eher meine Frau als ich. Und das ist immer spannend zu sehen, wenn wir dann nach Hause kommen, dann sagt sie, hast du den und den gesehen? Sag ja, dem geht's nicht gut heute. Ich sage, wieso? Er hat nichts gesagt. Ja, also ist klar, dass der nichts sagt. Wenn es einem nicht gut geht, dann redet man offen nicht. Ja? Aber ich habe es gesehen. Ist ja interessant, was du alles so siehst. Ich habe es nicht gesehen. Aber Herdenherzen sehen das. Die merken das. Die nehmen wahr. Auch das Unausgesprochene, das Gefühlte und das ist eine große Gabe. Deswegen hat Gott in der Gemeinde einen Hirtendienst hineingegeben, der beobachtet, der wahrnimmt, der sucht und besucht, der Menschenherzen ja, aufrichtet, der tröstet, der versorgt, der betet, der nachgeht. Das ist ein tolles Amt, das Gott der Gemeinde Jesu gegeben hat. Und ich bin sicher, ihr habt einige davon und das ist ein großer Segen. Und deswegen sollen wir immer wieder für unsere Leiter beten, dass Gott ihnen große Gnade schenkt und Einsicht schenkt über die Dinge, die vielleicht nicht so sichtbar sind. An einer anderen Stelle werden wir als Gottes Bau bezeichnet. Ihr seid Gottes Bau. Und das ist nun etwas total anderes als eine Herde. Eine Herde ist etwas Lebendiges, etwas Quirliges, etwas, das durcheinander läuft, etwas, das manchmal in Unordnung gerät und dann wieder Ordnung geschaffen werden muss. Das ist eine Herde. Und da ist immer Leben und da ist Auf und Ab und das ist etwas völlig Normales. Beim Bau, ihr Lieben, ist das etwas anderes. Der Bau, der spricht, wenn Jesus sagt, ihr seid Gottes Bau, ihr Lieben, dann geht es um etwas ganz, ganz anderes in der Gemeinde. Dann geht es um Strukturen, dann geht es um Systematik, dann geht es um Dinge, die geordnet werden müssen, dann geht es um Vision. Bau ist etwas, das ist sehr, sehr strukturiert und geht sehr ordentlich vorwärts. Ich weiß nicht, bei uns gegenüber sind zwei Häuser gebaut worden. Und das ist schon mal gut, wenn man dann auf ein Fenster schaut, dann merkst du, das geht sehr ordentlich vor. Da kommt nicht erst das Dach und dann das Fundament, sondern das geht schön nacheinander. Und das ist ja wie im Ameisenhaufen und das läuft ja, wenn du so aus dem Fenster schaust, da hörst du und siehst du nichts, du siehst immer nur, da kommen die richtigen Sachen im richtigen Moment an die richtige Stelle und die richtigen Leute sind da, nicht wahr? Der Dachdecker, der läuft da nicht schon vom ersten Tag rum, nicht wahr? Und guckt und freut sich, dass er irgendwann was zu tun bekommt, sondern der kommt zur richtigen Stelle, im richtigen Moment, an die richtige Stelle, mit dem richtigen Material, um das alles so zusammenzufügen. Und eben der Gedanke, macht Jünger, Er hat sehr viel mit Systematik zu tun, hat sehr viel mit Strukturen zu tun. Gott ist ungeheuer strukturiert. Wenn du mal unseren Körper anschaust, was für eine geniale Struktur da ist, und da kommt nichts durcheinander, da ist alles wohlgeordnet, selbst im Kleinsten innerhalb der Atome und innerhalb des Universums ist alles sehr, sehr strukturiert. Und die Sonne, ihr Lieben, die weicht nicht einen Millimeter von ihrer Bahn ab, dann ging es uns nämlich sehr, sehr schlecht. Wenn wir entweder erfrieren oder gebraten werden. Und alles hat seine Ordnung. Und Gott ist ein ungeheuer ordentlicher Gott. Und er hat alles strukturiert, er hat sein Volk gezählt, er hat seine Stämme eingeteilt, er hat seine Familien eingeteilt, er hat seine Diener eingeteilt. In der Stiftshütte, wenn sie damals gegangen ist, wusste jeder, wenn die Stiftshütte abgebrochen wird, wo muss ich anfassen? Da hat keiner gefragt, was mache ich denn jetzt? Sondern alle waren integriert, systematisch, schlau, clever. Die Gemeinde Jesu ist der Bau des lebendigen Gottes. Und ihr seht schon, da brauchst du jetzt keinen Hirten, sondern da brauchst du einen, der strukturiert denkt, da brauchst du einen, der darüber nachdenkt, da brauchst du einen, der kalkuliert, da brauchst du einen, der Vision hat und der alles auf die Reihe kriegt und weiß, was, wann, wo dran ist. Und das ist toll. Und das kann auch nicht jeder, aber das ist Gottes Bau. Und der Petrus sagt, ihr seid lebendige Steine. Das ist ja eine kuriose Verbindung, denn gibt es ja nichts Toteres als Steine. Und trotzdem sagt Petrus, ihr seid lebendige Steine. Und wir alle, die wir zu Gottes Bau gehören, er baut seine Gemeinde. Und wir alle sind lebendige Steine, die ihre Funktion haben, die ihre Maße haben, ja, die ihre Fähigkeiten haben. Und die baut er ein in den Bau des lebendigen Gottes. Und deine Leiterschaft, die tut gut daran, dich als Stein zu erkennen, deine Lebendigkeit, deine Fähigkeit, deine Gaben, deine Neigungen, um da ein lebendiger Stein in Gottes Bau zu sein. Das ist eine ganz andere Dimension als die Herde, das ist eine ganz andere Dimension als dieses lebendige, quirlige. Hier geht es sehr ordentlich zu, ja, kein Stein springt raus aus der Mauer, alle wissen ihren Platz, alle bleiben da. Und ihr Lieben, wenn man mal so Bauten sieht, das ist schon fantastisch. Ich wohne in einem Haus, das ist 1896 gebaut. Wenn du mal die Geschichte von diesem Haus siehst, wie viele Leute da hinein und rausgegangen sind. Das Einzige, was immer geblieben ist, ist der Ziegelstein, der eingebaut ist. Der ist seit 1896 da und der ist heute noch da und der ist verlässlich und den kann ich dir zeigen und den kann ich finden. Ne? Und der steht da und der hält unser Haus schön aufrecht. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird es auch noch länger bestehen, als ich auf dieser Erde sein werde, denn es ist etwas, was auf Zeit, auf lange Zeit angelegt ist. Und so ist auch der Bau der Gemeinde Jesu. Ich hoffe, dass du nicht mehr als Ziegelstein im Garten liegst, sondern dass du integriert bist in den Bau des lebendigen Gottes, den er baut. Und wenn du das Gefühl hast, du liegst noch im Garten, dann melde dich mal bei deinen Leitern und sag, ich möchte nicht mehr im Garten liegen, ich möchte integriert werden. Ja, Ziegelsteine im Garten machen sich nämlich überhaupt nicht gut, sondern die gehören eher woanders hin, dann lass dich einbauen in den Bau des lebendigen Gottes. Da ist Platz für dich. Ganz besonders und ganz speziell. Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und das ist ja wieder ein ganz anderes Bild. Es hat wieder mit Bau etwas zu tun, mit Strukturen oder mit Zugehörigkeit und Versorgung. Das hat mit Beziehung zu tun zu Jesus und zum Heiligen Geist. Ihr Lieben, Glaube in der Nachfolge Jesu ist nicht in erster Linie eine Herzensüberzeugung. Glaube ist in erster Linie eine Beziehung. Wir gehören dem lebendigen Gott. Wir sind für ihn errettet. Nicht um irgendetwas Großartiges zu tun, nicht um etwas Großartiges zu sein. Wir sind für ihn errettet. Gott in seiner Liebe hat einen Gegenüber gesucht, der seine Liebe versteht und seine Liebe teilt und sie widerspiegelt. Es ist ja nichts Schlimmeres für Liebe, wenn sie nicht erwidert wird. Das ist ein furchtbarer Zustand. Liebe ist dann perfekt, und das haben wir gesehen, ne? Seit 60 Jahren zumindest, hier heute ein Beispiel, wenn sie aufeinander stößt und so. Und ich musste noch lachen, als die Schwester Sigrid erzählt hat, wie sie ihren Mann gefunden hat, wenn das doch alles so einfach wäre, auch heute, ja. Dass Frau kommt und sagt, das sind meine beiden Söhne, die sind noch zu haben. Und er sagt, oh, ich gehe nicht, ich nehme den Bergmann. Ja, das ist doch toll. Also wenn das 60 Jahre hält, dann würde ich dem einen oder anderen nochmal Mut machen. Ja. Lasst uns das nicht so kompliziert machen. Das ist etwas, was Gott gegeben ist. Und Die Afrikaner haben mir mal gesagt, ihr heiratet, den ihr liebt, ja, und wir lieben, den wir heiraten. Da habe ich gesagt, Mensch, da kannst du eine Menge lernen, ja. Und die Beziehung, die wir haben mit dem lebendigen Gott, ist eine Liebesbeziehung. Und die geht von Herz zu Herz, nicht von Kopf zu Kopf. Das würden wir sowieso nicht verstehen, aber sein Herz. Und Jesus möchte wohnen in unserem Herzen. Die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen, aber mein Herz kann ihn fassen. Er ist so groß, dass die Himmel der Himmel ihn nicht fassen können, aber mein Herz kann ihn fassen, weil er da einziehen will, weil er Gemeinschaft haben möchte, weil ich mit ihm zusammen sein will. Und die Beziehung, die soll leben. Jesus sagt, wer nicht in mir bleibt oder ohne mich, könnt ihr nichts tun. Da kann man eine strenge Lehre daraus machen oder ein Wahnsinnsvorrecht. In ihm zu bleiben, aus der Quelle des lebendigen Gottes zu leben. Nicht aus eigener Kraft, aus eigenem Verständnis. Das nutzt Gott auch. Aber aus der Quelle des Lebens, aus der Quelle des lebendigen Gottes zu leben, das ist ein Vorrecht. David sagt, alle meine Quellen sind in dir. Wow, welch ein Glück, welch ein Segen. Und wir müssen immer wieder fragen, aus welchen Quellen lebst du und lebe ich? Und Jesus möchte so gerne, dass wir aus seiner Quelle leben. Er hat so viel zu geben. Sein Segen ist groß. Seine Übersicht ist groß. Seine Pläne sind großartig. Manchmal wird mir Angst und Bange, wenn ich darüber nachdenke, was Gott aus meinem Leben hätte machen können, wenn ich manchmal nicht so stur und so eigenwillig gewesen wäre. Ich weiß nicht, was das für ein Moment sein wird, wenn Gott sagt, hey Bernd, das hatte ich eigentlich mit dir vor. Denke ich, oh Mann. Und am liebsten möchte ich, Herr, dass wir die Erwartungen Gottes erfüllen. Und dann werden wir ja glückliche Menschen und wir leben in ihm. Und Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr mehr Frucht. Und das ist ja etwas Tolles, mehr Frucht zu bringen. Und er warnt uns und sagt, wer nicht in mir bleibt, ja, der stirbt ab, der verdorrt. Der bleibt nicht in der Nähe Jesu. Und hier möchte ich auch mal die alle ansprechen, die schon so lange auf dem Weg sind. Man kann sich innerlich so schnell entfernen, auf Dauer. Man merkt das nicht so. Es wird träge, es wird mühsam, es wird ferne, es wird gleichgültig, es wird egal. Vertrauen verliert sich. Oh, wenn das heute deine Situation ist, dann komm schnell zurück in die Nähe Jesus. Komm schnell zurück und sag, Herr, hier ist mein Herz. Ich will dir gehören, ich will nahe bei dir sein, ich will leben von dir. Ich will deine Stimme hören, ich will dein Herz verstehen, ich will sehen, wie du siehst. Das ist mein Begehr. Und das ist etwas Großartiges. Und das möchte Jesus so gern. Dafür hat er sehr, sehr viel investiert, dass wir dem lebendigen Gott nahe sein können und dürfen, wie kein anderer. Und die Ewigkeit, die Herrlichkeit der Ewigkeit wird ja auch darin bestehen, nicht, dass wir tolle Sachen sehen und erleben, sondern dass wir bei ihm sein werden, alle Zeit. Das sagt Gottes Wort. Das ist die Herrlichkeit. Bei ihm zu sein, alle Zeit. Ohne Trennung, ohne Hinderungsgründe, ohne einen Schatten des Zweifels und der Sünde, bei ihm zu sein, alle Zeit. Wenn wir in die Zeit, in die Geschichte unserer Welt hineinschauen, dann drängt sich immer mehr der Eindruck auf, Jesus kommt bald. Und es sollte uns nachdenklich stimmen, ob wir in der richtigen Position sind, nahe bei Jesus, gelebt durch ihn, belebt durch seinen Geist und ja, dass wir Gott die Ehre geben. Im Petrusbrief spricht Jesus, ihr seid eine Priesterschaft. Auch das ist Haus Gottes. Ist auch wieder etwas ganz, ganz anderes als all die anderen Begriffe. Eine Priesterschaft ist die, die sich einsetzt vor Gott. Die Priester waren Menschen, die standen für das Volk vor Gott. Und die Priesterschaft, das ist auch ein Begriff, der ist nicht mehr so ganz modern, aber das bedeutet, jeder hat Anteil an der Gemeinde. Wenn ihr darüber nachdenkt, die Gemeinde mein Zuhause, dann denkt an euer Zuhause, da hat auch jeder seinen Anteil, mehr oder weniger. Und das spielt sich ja ein im Laufe der Zeit und jeder weiß das. Und manchmal mühen wir uns, unsere Kinder auch Anteil haben zu lassen, nicht nur an den Segnungen, sondern auch an den Verpflichtungen. Und das ist manchmal ein bisschen mühsam, aber das lernt sich gut. Das ist eine gute Schule. Und die Priesterschaft, die Gott gibt, da sagt der Petrus, jeder von euch hat eine Gnadengabe bekommen und damit dient dem Herrn als treuer Verwalter. Lieben, und das ist auch eine tolle Sache, wenn du denkst, Mensch, jeder von euch, wenn ich euch so anschaue, ihr Begabten, eher hochbegabten vielleicht, ja. Jeder von euch, sagt Petrus, die ihr hier sitzt und die ihr zum Reich Gottes gehört, hat eine Gabe bekommen, damit im Reich Gottes zu dienen. Das heißt, Gemeinde Jesu, streng genommen, hat überhaupt keine Konsumenten. Es gibt keinen, der da ist, der nur nimmt. Es gibt keinen, der da ist, der nur da sitzt, ja, und Anteil hat am Gottesdienst. Das ist schön, dass ihr das habt, aber das ist eigentlich nicht der Gedanke. Wir sollen Anteil haben am Reiche Gottes und sollen Anteil haben, indem wir einen lebendigen Teil haben. Ich komme nochmal auf den lebendigen Stein zurück, indem die Gabe Gottes fließt, indem du weißt, das kann ich, das hat Gott mir gegeben, darin bin ich begabt, das hat nichts mit Stolz zu tun, das hat einfach mit dem Bewusstsein, dass Jesus dich gesegnet hat und du ein Segen sein sollst, damit hat das zu tun. Und es ist etwas Wunderbares und etwas auch sehr, sehr Rares, so aus meiner Lebenserfahrung, habe ich festgestellt, dass sehr, sehr wenige das klar und eindeutig auch sagen und belegen können. Dazu hat mich Gott begabt und berufen, das mache ich und da bin ich glücklich. Und das hat nichts mit Wichtigkeit oder Unwichtigkeit oder Groß- und Kleine-Dienst und all den Quatsch. Das ist menschliches Gehabe, das vergesst mal. Das hat mit Reich Gottes überhaupt nichts zu tun. Hier kommt es darauf an, dass der zwei Talente empfangen hat, auch weiß, er hat zwei Talente empfangen und er weiß, Gottes Erwartungen an mich sind zwei Talente und die zwei Talente will ich dazu gewinnen und dann, wenn Jesus wiederkommt, wird er mich nicht fragen, oh, sind das nur zwei, sondern wird sagen, guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über viel werde ich dich setzen. Und es ist sehr, sehr wichtig für jeden Einzelnen im Reiche Gottes, dass er seine Gaben kennt, dass er seine Fähigkeiten kennt, und dass er da nicht höher von sich zu denken vermag, als er soll und auch nicht niedriger, sondern genau das einzusetzen. Das werden glückliche Menschen. Die vergleichen sich auch nicht miteinander und denken, ja, der macht aber das und das möchte ich auch mal gerne und das wäre ja auch toll. Sondern dann wissen, dazu hat mich Gott berufen. Und das gibt es eine innere Ruhe, eine Festigkeit, eine Gelassenheit, ein Selbstbewusstsein, mit dem ich auftreten kann und mich freuen kann, auch über Gaben der andere, auch über den, der 5 Talente empfangen hat, da ist meine Freude, da ist mein Segen, da denke ich und freue mich mit und denke, Vater im Himmel, ich danke dir. Ja, und ich jammer nicht rum, weil der 5 hat und ich nur 2 oder gar 1, sondern ich weiß, was Gott mir gegeben hat und darin lebe ich und das ist ja was Tolles. Und wenn du das nicht anders, dann investier mal ein bisschen Zeit und vielleicht auch mal, mach mal ein paar Tests. Ja, da gibt es ja ganz tolle Tests, wo man mal drüber nachdenken kann und so weiter. Wozu tauge ich denn? Was ist denn eigentlich mein Herz? Ja, wo sind denn meine Neigungen? Ja, wir haben da ganz tolle Hilfen, die benutze ich ganz, ganz oft, um festzustellen, ja, wo geht es denn lang? Wo soll ich mich denn investieren? Und es gibt ja nichts glücklichere Gemeindeglieder als die am richtigen Platz sind und den richtigen Dienst tun und den mit Freude tun. Und wenn Gott deinen Dienst verändert, preist den Herrn, dann machst du halt das. Und wenn Gott deine Grenzen erweitert, wunderbar. Aber lass ihn das tun, tu du das nicht. Das ist mühsam und das ist anstrengend, das gibt Stress, nicht wahr? Da musst du am Ende Pillen nehmen und dann kriegst du einen Herzinfarkt oder was weiß ich alle und du kriegst Stress und du ärgerst dich und so weiter, dann bist du ein Seelsorgefall und dann ärgerst du deine Ehefrau und deinen Ehemann und deine Kinder ärgerst du und all das und das kannst du dir alles sparen, wenn du sagst, Vater im Himmel, das hast du mir gegeben, dafür stehe ich, dir diene ich meinem Gott an der Stelle und da bin ich der glücklichste Mensch der Erde. Danke, ich mach weiter. Solange du noch Amen sagst, mach ich weiter. Ich wünsche euch das, weil das ist wichtig. Ich habe das in meinem Leben wirklich gelernt auf der Reise durch die Kontinente und mit vielen, vielen Menschen. Ja, es gibt nichts Schöneres, als mit zufriedenen Kindern Gottes zu arbeiten. Und es gibt nichts Schlimmeres, als mit unzufriedenen Kindern Gottes zu arbeiten. Amen, muss ich jetzt sagen. Danke. Okay, ein paar Minuten habe ich noch. Lasst uns in das Haus Gottes hineinschauen. Das ist der Tempel Gottes. Auch das ist etwas, das Gott als Bild gegeben hat. Und zwar in der neuen Gemeinde in veränderter Form. Da sagt er, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist also nicht ein Haus, sondern das war im Alten Testament. Aber Haus Gottes, ihr Lieben, ist eine Begegnungsstätte. Begegnungsstätte mit Gott. Und das ist unser Gottesdienst am Sonntagmorgen. Und da sagte der Hebräerbriefschreiber, verlasst die Versammlungen nicht. Weil das ist ein wichtiger Punkt in unserem geistlichen Leben. Haus Gottes ist Begegnungsstätte. Wir müssen unserem Gott immer wieder neu begegnen. Darin liegt ein unsagbarer Segen. Nicht einmal vor 20 Jahren und dann gute Reise, wir sehen uns dann im Himmel. Nein, Jesus begleitet uns. Ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, er ist uns nahe. Er will uns begegnen, hier, wenn wir zusammenkommen. Dann, wenn wir Lobpreis zusammen machen, dann singen wir nicht nur einfach Lieder, sondern wir öffnen unser Herz, wir geben ihm die Ehre, wir wollen ihm begegnen, wir wollen seine Gaben fließen lassen, danach Gaben des Heiligen Geistes in unserer Mitte. Danach sehnt sich unser Herz, dass er uns berührt, einmal im Gottesdienst, auch zu Hause, in unserer Zeit, die wir haben mit unserem Gott. Und er möchte Gemeinschaft haben. Gott ruft uns zu sich, wir leben untereinander. Und es ist etwas Wunderbares, ihm zu begegnen im Hause Gottes. Gottes Gegenwart verändert Menschen. Nichts verändert mehr als die Gegenwart Gottes. Ja, wenn du noch dran denkst, wie Jesus zu dem Zöllner Matthäus einkehrt, zu Zachäus einkehrt, da hat er keine große Rede gehalten, hat gesagt, was machst du denn hier, du hast aber schöne Klamotten und der Teppich ist auch geklaut und die Sessel sind auch über den Tisch gezogen und das Essen, ich weiß nicht, wo du das her hast. Und Zachäus wäre immer kleiner geworden, war ohnehin schon klein genug und der wäre ja verschwunden. Jesus setzt sich einfach in den geklauten Sessel und sagt, ich bin da. Und die Gegenwart Jesu verändert den Mann. Amen. Das Einzige, was dich verändert hat, ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Okay, ich mache weiter. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Gegenwart immer wieder neu aufnehmen, ihm begegnen, manchmal ganz, ganz deutlich und manchmal ganz, ganz merkbar und manchmal auch völlig unscheinbar und unmerklich und dennoch verändert er uns, das Haus Gottes. Und das ist ein wichtiges Instrument. Und das kann man auch im Lobpreis erleben, wenn wir miteinander beten. Ich finde das toll, wenn wir Lobpreis haben, Leute kommen nach vorne mit ihrer Not, mit ihrer Krankheit, lassen für sich beten. Das ist Haus Gottes. Das ist etwas Großartiges. Und das tut, das pflegt, das tut der Seele wohl. Da wirkt Gottes Kraft, da wirkt Gottes Geist. Das Gebet der Ältesten wird dem Kranken helfen, so heißt es in meiner Bibel. Und das stimmt und das findet statt und das findet immer wieder statt. Und das ist eine tolle Sache, Gottesdienst zu feiern. Und ihr kommt ja auch nicht her, weil ihr hergeprügelt worden seid oder weil ihr eine Stechkarte habt oder weil ihr sonst von den Ältesten Besuch werdet und sagt, wo wart ihr am Sonntag, deswegen kommt ihr ja nicht her. Sondern es ist ein inneres Anliegen. Wir wollen Gott die Ehre geben, wir wollen Gottes Wort hören. Wir wollen berührt werden von Gottes Geist. Wir wollen Haus Gottes sein. Und das ist ein großes Vorrecht. Leib Christi, ihr Leben ist auch noch ein tolles Bild, ist auch wieder ganz anders als all die anderen. Und auch der Leib ist eine fantastische Einrichtung. Leben, es fängt ja an mit dem kleinsten Splitter, ja. Dann sorgt sich der ganze Leib. Weißt du, ich habe ja schon mal einen Splitter im Finger gehabt. Da geht das Leben zunächst mal nicht weiter. Sondern der ganze Körper ist damit beschäftigt, dieses Ding, was man im späteren Alter kaum noch sehen kann, weil es so klein ist, ja, muss man dann die Lupe bemühen, damit man das Ding überhaupt sieht. Und dennoch ist der ganze Leib damit beschäftigt, dieses Ding loszuwerden, weil es einfach nicht dahin gehört. Ja, und das ist etwas Wunderbares. Und der Körper, der hilft sich, wir sind ja fantastisch eingerichtet, selbst wenn man sich verletzt und so, das heilt es zu, das hat Gott eingerichtet und so. Da funktioniert alles und alles hat seinen Platz und alles hat seine Funktion und alles ist aufeinander abgestimmt und der Körper ist eine wunderbare Einheit. Ich weiß nicht, ob du schon mal samstags morgens gesagt hast, ich gehe in eine Stadt und deine Hand sagt, nein, ich bleibe hier. Wenn das der Fall ist, dann hast du ein Riesenproblem. Aber das kommt so gut wie nie vor. Ganz automatisch, wenn du rechts eine schwere Tasche trägst, irgendwann wird die zu schwer und dann wechselst du, ohne drüber nachzudenken, in die linke Hand um. Und die linke Hand sagt nicht, nö, ich nicht. Das hast du selbst gekauft, das schleppt man nach Hause. Das passiert alles nicht, das machen wir alle ganz, ohne drüber nachzudenken. Ist der Leib füreinander da und er funktioniert. Und es gibt Dinge, die sind sichtbar und es gibt Dinge, die sind nicht sichtbar. Es gibt Dinge, die sind spürbar und es sind Dinge, die sind nicht spürbar. Es gibt Dinge, die sind fühlbar und Dinge, die sind nicht fühlbar. Wenn du Glück hast und hast in ganz deinem Leben deinen Magen noch nie gefühlt, herzlichen Glückwunsch, es ist alles okay. Wenn du anfängst, den zu fühlen, dann ist was faul. Oder andere Dinge. Es gibt Dinge, die fühlt man nicht, es gibt Dinge, die sieht man nicht. Und das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die funktionieren. Und so greift alles ganz toll ineinander. Ja, und du wirst müde, wenn du schlapp bist, wenn du ausgelaufen bist, dann wirst du müde und legst dich hin und so. Und ja, das muss man alles im normalen Leben, muss man das alles lernen. Aber der Körper, der macht das alles automatisch. Ja, der weiß Bescheid und so, der weiß, wann der überfordert ist und so weiter und so weiter. Fantastisch. Und das ist der Leib Jesu Christi. Und da sind wir, haben wir Anteil dran. Wir haben Anteil aneinander. Und wir haben Austausch. Kleingruppen, ihr Lieben, sind ein ganz, ganz wesentlicher Teil für den Leib Jesu Christi. Ich hoffe, dass jeder von euch in einer kleinen Gemeinschaft ist. Denn hier sitzen wir nur nebeneinander. Wir gucken nach vorne, wir singen nach vorne, wir hören von vorne. Wir trinken dann noch eine Tasse Kaffee zusammen. Das ist toll. Das sollen wir in jedem Fall tun, aber das ist eigentlich für Gemeinschaft ein bisschen wenig. Deswegen ermutige ich jeden von euch, Anteil zu haben an einer Kleingruppe innerhalb der Gemeinde. Das ist sehr, sehr wichtig. Da sind wir auf Tuchfühlung, da kennen wir uns, da nehmen wir einander wahr, da nehmen wir einander, nehmen wir Anteil aneinander und so. Und dann lernen wir auch einander zu ertragen, das ist ja was ganz Tolles. Wir lernen zu vergeben. Ja, du verstehst, es gibt noch ein paar andere Komische im Reich Gottes, du bist nicht der Einzige. Das ist tröstlich, ja, und das ist ganz toll und das ist Gemeinschaft. Übrigens die einzige Gemeinschaft, ja, die sich nicht gesucht hat, sondern die Gott gesucht hat, die er zusammengestellt hat. Großartig. Gott hat ungeheuren Glauben an dich und mich, dass er uns einfach, ohne zu fragen, zusammensteckt, ja, egal wer wir sind, egal welchen Hintergrund wir haben, egal was wir für eine Ausbildung haben, er steckt uns einfach zusammen und sagt, ihr seid meine Gemeinde, preist den Herrn. Und das ist einzigartig, das ist in dieser Welt unerreicht und du bist Anteil. Ja, und wenn das mal eine Herausforderung ist, dann ist das ganz normal. Und denk dran, es gibt noch ein paar andere komische, du bist nicht der Einzige. Ja, und wir lernen aneinander. So. 5.11 Uhr, jetzt habe ich noch eins für euch und das ist die Braut Jesu Christi. Das ist etwas ganz Tolles, die Liebe habe ich mir bis zum ganzen Schluss aufbewahrt. Nicht ihr habt mich geliebt, sondern ich habe euch zuerst geliebt. Und ihr Lieben, die Liebe ist etwas, das ja, braucht man nicht erklären, das ist etwas, das versteht jeder, das nimmt jeder wahr, nimmt jeder an. Und der Lebensstil von liebenden Menschen ist ein ganz besonderer Lebensstil, ja, die das brauchen wir nicht großartig zu erklären. Und das ist das, was Gott im tiefsten Innern ausmacht. Gott ist Liebe. Gott liebt nicht nur, sondern er ist die Liebe, sagt der 1. Johannes 4, Vers 9. Und wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe, ihr Lieben, die fängt an, wenn wir Teil des Reiches Gottes werden, wenn wir uns bekehrt haben und Jesus unser Herz aufgenommen haben und die hält an, ein bisschen Ewigkeit. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und da sind 60 Jahre auf dieser Erde natürlich eine stolze Zahl, aber verglichen mit ewiger Liebe sind das ja nur ein paar Sekunden gewesen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir in die Gottesliebe eintauchen. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen und wir gehören ihm. Und das ist so wichtig, in einem Liebesverhältnis zu stehen, Gottes Liebe aufgenommen zu haben. Vielleicht hast du in dieser Welt an Liebe Mangel gehabt. Dann nimm Gottes Liebe auf. Er ist da für dich. Er liebt dich so, wie du bist. Er kennt dich durch und liebt dich trotzdem. Stell dir mal vor, wow, das ist Liebe. Und da tauchen wir ein. Und der Apostel hat die Gemeinde Jesu immer verglichen mit der ehelichen Liebe. Und hat Maßstäbe gesetzt, die ungeheuer sind für die Männer, dass sie ihr Leben lassen für ihre Frauen und für die Frauen, dass sie ihre Männer ehren. Und das ist ein hoher, hoher Maßstab. Und wenn Jesus das für eine irdische Liebesbeziehung als Standard nimmt, wie viel mehr für ihn? Er hat bewiesen, dass er sein Leben gelassen hat. Und jetzt sind wir dran, ihn zu ehren, ihn zu lieben von ganzem Herzen und ihm zu folgen. Das sind einige Bilder des Neuen Testamentes über die Gemeinde Jesu. Und für jeden gibt es eine Leitungsaufgabe und daraus setzt sich Gemeinde Jesu zusammen. Und dazu wünsche ich euch Gottes reichen Segen, dass das intensiver wird, schöner wird. Und wenn dich irgendwas berührt hat heute Morgen und denkst, oh, das ist für mich, dann verschwinde nicht stillschweigend im Kaffeeraum, sondern lass uns das festmachen und miteinander und füreinander beten. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns mit hineingenommen hast in dein Reich. Und dein Reich, Herr Jesus, auf Erden hat schon so viele Schattierungen, dass wir begeistert sind, Anteil daran zu haben, Herr Jesus, an deinem Reich. Und ich preise dich, Herr Jesus, dass du uns Bilder vor Augen gestellt hast, die gelten, Herr Jesus, die zwar von damals sind und die heute aktuell sind und die gelten bis in Ewigkeit. Und ich danke dir dafür und ich preise deinen herrlichen Namen. Ich bitte dich, wenn heute Morgen hier Menschen sind, die noch nicht Anteil haben an deinem Reich, Herr Jesus, dass sie zu dir kommen und deinen Namen anrufen und errettet werden für die Zeit und für die Ewigkeit, dass sie in deiner Liebe und Vergebung eintauchen. Und wenn Menschen heute Morgen hier sind, Herr Jesus, die sich entfernt haben, Herr, auf irgendeine Art und Weise, dann schenk du große Gnade, dass sie zurückkommen, Herr Jesus, gerade jetzt mit Herzensentschluss in deine Nähe, Herr Jesus, damit wir viel Frucht bringen für die Ewigkeit. Ich danke dir von ganzem Herzen, preise dich für jeden einzelnen Menschen, Herr Jesus, der heute Morgen hier ist, der uns hört, dass du einen wunderbaren und herrlichen Plan mit einem jeden Einzelnen hast, Herr Jesus, und wir sind begeistert von dir und rühmen deinen wunderbaren Namen. Amen. Amen.